Hey Felix, hol mal drei Bier.
Vorgeplänkel.
Abpack, wir sind ja schon draußen.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum.
Einmal.
Es ist eine Frechheit.
Komm da. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Was passiert?
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Nein.
Das ist die nächste Debatte.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ja, hallo meine Freunde der Sonne da draußen. Wir sind's wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Jetzt wieder mit der neuen Folge. Der Felix ist dabei, der grüßt aus der Ferne, aus dem Steffen Baumgart, der Camp David Kickerschulen Camp, oder? Bist du?
Hallo? Ich in Jesolo, oder was?
Ich weiß nicht, wo das ist, aber es gibt's wirklich. Und dann hier links an meiner Seite steht der wunderbare Manuel oder auch genannt Sulinho.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Patrick ist mit dabei. Ja, Leute, wir haben es erfolgreich geschafft, die EM mehr oder weniger zu ignorieren, aber wir wären nicht Vorgeplänkel, wenn wir nicht einfach das nachplänkeln würden. Und vielleicht, Felix, du hast ganz großen Redebedarf oder möchtest quasi die Folge wieder einleiten mit ein paar EM-Themen, damit wir schnell aus der Sache rauskommen, habe ich gehört. Hat mir die Redaktion gesagt.
Ich habe vorab noch eine Frage an dich, weil ich habe ja heute leider nicht das Vergnügen, bei euch in eurem schönen kleinen Kabuff zu sitzen. Und ich weiß aber, dass der Manu gerade, bevor er zur Aufnahme gekommen ist, noch Sport gemacht hat. Riecht sehr stark bei euch im Raum.
Nicht nur Sport, ich möchte darauf hinweisen, ich habe ein HIIT-Training absolviert.
Ja, du folgst halt einfach dem Süle-Trend und sagst auch so, ich färbe mir ein bisschen die Haare, die ein bisschen gleich blondiert und versuche in der Mitte ein bisschen abzuspecken.
Aber das hat mich motiviert, den Süle so zu sehen, das hat mich motiviert. Ich dachte auch, das kann ich.
Ah ja, an der Stelle muss man ja auch sagen, unser Instagram-Account ist ja explodiert, nachdem
Er wurde gehackt, das war nicht wir.
Nachdem wir quasi kommuniziert haben, dass man doch einfach dicke Leute in Ruhe lassen soll.
Das Vorgeplänkel, jetzt PC.
Ja,
voll.
Ich glaub,
so woke sind wir gar nicht.
Man muss sagen, ich glaube, man hat offensichtlich die Ironie nicht ganz verstanden, aber ich denke, Hardcore-Plänkels, die werden auf jeden Fall das verstanden haben.
Wenn sie Social Fans,
aber... Ja, ja, also ich meine, unser Postfach ist explodiert, wir konnten leider nicht alle Nachrichten beantworten, also sorry schon mal dafür, weil ich mir gedacht habe, okay, also ihr müsstet uns mittlerweile kennen, dass wir gern die eine oder andere Aussage einfach mal mit einem Zwinkern machen.
Das hat dir reingefallen.
Aber natürlich, ja, man muss natürlich sagen, es ist eine ich sehe ihn gerne frisch, den Süle. Ich glaube, er ist heiß.
Ja, er ist auch ein bisschen ein hübscher Mann geworden plötzlich, ja. So ein stilistisch hübscher Mann, so, ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das
so hält. Aber er wird angreifen, ne? Wenn Hummels weg ist, vielleicht weg ist, er wird angreifen.
Ja,
ist
voll.
Toll.
Voll.
Meinst du auf dem Platz oder im Nightlife bei den Frauen in Dortmund?
Bei Bumble und bei Tinder und
dachte ich.
Am Phoenixsee halt, weißt du?
Ja.
Raya.
Der macht es wahrscheinlich so auf dem Rooftop seines Hauses am Phoenixsee, macht jetzt einfach so krasse Partys.
Aber mal ganz kurz, jetzt müssen wir doch ganz kurz drüber reden, schnell. Wie findet ihr das denn? Er wurde ja jetzt schon kurz extrem gehypt dafür, dass er halt einfach jetzt 8 Kilo abgespeckt hat. Offensichtlich ja mit dreimal Sport am Tag.
Hat er auch diese Pille genommen oder diese Spritze genommen, was auch die Kardashians nehmen?
Ich weiß es nicht.
Die ja verboten ist.
Ich weiß nicht. Und er hat einen Ernährungscoach gehabt und einen eigenen Fitnesscoach. Findet ihr das, muss man jetzt respektieren oder muss man da einfach sagen so, hey, du hast jetzt einfach das gemacht, was du schon die ganze Zeit hättest tun sollen.
Keine Ahnung. Ich meine, am Ende, ich weiß nicht, ob er irgendeine Immunschwäche hat oder sonstiges. Es geht einfach mal davon aus, dass er so gesundheitlich...
Ja, die habe ich auch. Ich bin auch irgendwie eine Immunschwäche gegen Pizza und Döner.
Dass er gesund ist. Aber im Endeffekt, es ist halt sein fucking Job so. Also, keine Ahnung. Ich finde gar nicht, dass man es hypen muss. Und ich fand jetzt auch die Kritik, die ihm entgegengekommen ist von den Medien, natürlich haben sich da manche, Shoutouts an die Bild, ein bisschen extrem drauf gestürzt, aber am Ende, ja, ich meine, er ist halt Fußballprofi und ich meine, unter anderem zählt das schon auch, dass du deinen Körper irgendwie in Schwung bringst und fit bist. Deswegen, ich meine, ich kriege auch kein Lob, wenn ich dreimal das Telefon abhebe. So ist halt auch mein Job so. Also.
Ja, aber das ist halt so das Ding, weißt du, siehst ihn halt nur als Spielematerial. Ich sehe halt den Mensch, Niklas.
Deswegen bist du ja auch der Gefühlvollere von uns beiden.
Ja. Ich bin jemand, der mit gerne mit der feinen Klinge
rangeht. Das wird mir ja auch oft nachgesagt, dass ich emotional relativ kalt bin.
Ja, Felix, wie siehst du das?
Keine Ahnung, ich fand es auch immer ein bisschen ein zu großes Thema, weil eigentlich...
Weil er fett ist oder was?
Zu groß ist, kein zu breites Thema. Nee, ich finde, er war ja immer... Also man konnte ihm jetzt viel vorwerfen, aber zum Beispiel, er war eigentlich nie richtig langsam oder so. Das war jetzt eigentlich nie seine Schwäche, finde ich. Das heißt, keine Ahnung, ob das... Ja, nee.
Aber also, das muss glaub, man ja auch sagen.
Wenn man wirklich rein auf die Geschwindigkeit zurück mal schaut, war er nie ein langsamer Spieler oder so. Aber die Frage ist natürlich, musst du nicht als Fußballprofi trotzdem immer das Maximum aus dir rausholen? Und das hat er halt bisher definitiv nicht gemacht.
Ja, nicht nur das Maximum. Da geht es ja auch wirklich, wenn du fit bist, irgendwie dann ja auch um Verletzungsminimierung und irgendwie, wenn du fit bist, spielst du halt dann 2-3 Jahre vielleicht dann doch länger auf einem höheren Niveau, als wenn du nicht fit bist, so, oder?
Das ist richtig. Wobei ich ja sagen muss, ich fand ja auch früher aus der Kreisliga-Zeit oder wo wir waren, da fand ich eigentlich generell sowieso, die Fetten waren meistens eher immer die schnelleren, zumindest auf den ersten 5 Metern.
Die hatten
einfach irgendwie, glaube ich, durch das, dass sie automatisch schon immer nach vorne gekippt sind, so einen schnelleren Antritt. Ja. So. Und von dem her muss ich sagen, ja, wahrscheinlich stimmt es. Langsam war er nie. Ja.
Habe aber das Gefühl, seit er seine Shisha-Lounge hat, dass es da auch ein bisschen bergab ging mit ihm.
Ja, was ist aus seiner Bar geworden? Ja. Wir haben das komplett vergessen eigentlich.
Ja, aber ich glaube, das war so der Kickstarter für ihn, so ein bisschen Living La Vida Loca zu machen und so ein bisschen zu gehen.
Das könnte sein.
Weißt du, so? Ich glaube, das ist das Problem.
Hm. Naja, egal. Er wird vielleicht die nächste EM spielen oder vielleicht die nächste WM. Aber du, Felix, wolltest jetzt nochmal was zur EM loswerden.
Weil wir haben ja quasi nach der Vorrunde mal so ein erstes Fazit gezogen. Jetzt ist die EM vorbei, jetzt wird es Zeit, auch wenn wir natürlich die letzten, wir sind natürlich der letzte Podcast, der jetzt noch über die EM spricht und danach ist dann Schluss mit EM. Aber ich würde gern...
Aber am Ende der coolste von
genau, euch. Genau. Ja. Und wir können alles, was quasi und die anderen Podcasts vor uns vergessen haben, können wir jetzt noch sagen. Und ich habe, damit wir nicht so ganz im luftleeren Raum... diskutieren, habe ich sieben Fragen aufgeschrieben, die ich einmal gern mit euch durchsprechen würde. Die ersten beiden sind so ein bisschen offener, die letzten fünf sind wirklich so ja, nein, kurz abzuhandeln, okay?
Ja.
Mhm. Okay, Frage 1. Mhm. EM, spielerisch, was bleibt hängen?
Ich fange an, ich fand sie, also da bin ich des Öfteren irgendwie erstaunt zurückgeblieben. Es wurde sehr oft als technisch hochwertige WM irgendwie in den Medien wiedergegeben. Ich fand sie gar nicht so technisch hochwertig. Ich fand es zum Teil echt keinen guten Fußball.
Hm. Okay, dem würde ich widersprechen. Ich fand, muss sagen, ich habe sehr gute Fußballspiele gesehen. Ich habe sehr enge Fußballspiele gesehen. Ich habe für mich ein gutes Niveau gesehen. Es hat halt dieses Jahr... einfach so es gab dieses Jahr einfach, es war sehr eng das Feld und das fand ich wahnsinnig interessant. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gab nicht irgendwie diese, klar, namentlich eine Übermannschaft, aber spielerisch nicht die Übermannschaft und das fand ich sehr cool. So.
Ich finde auch so, beides ist ein bisschen wahr, weil auf der einen Seite hat mit Spanien schon, finde ich, die Mannschaft gewonnen, die den attraktivsten Fußball gespielt hat, aber gleichzeitig haben halt auch so Mannschaften wie England oder Frankreich es relativ weit gebracht mit so einem Fußball, der eigentlich total unter dem ist, was sie eigentlich spielen könnten. Aber ja.
Ich fand, es waren sehr viele Mannschaften dabei, die für mich persönlich auf diesem Niveau und mit dem Spielermaterial, die sie haben, eigentlich völlig unterirdisch gezockt haben. Portugal, Niederlande, gerade Frankreich, England. Das sind ja alles Mannschaften, wo du von den Namen her und von dem Aufgebot, was sie haben, eigentlich enttäuscht sein müsstest.
Ja, okay. Aber unterirdisch fand ich es jetzt nicht.
Nächste Frage.
Nee, ich fand auch, also nur um eins noch kurz zu sagen, es war halt auch, und es passt so ein bisschen rein, es war nicht die EM der Stars, finde ich, weil sowohl Bellingham, abgesehen von seinem Fallrückzieher, Kane, Ronaldo, Mbappé, Kevin De Bruyne und so, waren jetzt alles nicht die...
Wer ist Harry Kane?
Ja, kommen wir später noch dazu. Gut.
Aber das vielleicht auch noch dazu zu sagen, so, das finde ich gerade geil.
Ja.
So, ich finde, das ist jetzt gerade eine super tolle Phase, dass wir einfach jetzt diese ganzen alten Köpfe langsam abgeschnitten haben, so.
Ja, ja.
Und einfach so, dass jetzt meine neue.
Ist sehr alt, gell?
Ja, nee, aber halt, ja, ist ja jetzt ein neuer, aber halt einfach so, er weiß jetzt, Ronaldo ist noch einer der wenigen Alten und Kane vielleicht noch, aber so, es ist halt einfach so eine neue, es geschieht endlich mal wieder was. Es gibt neue Stars irgendwie so und die müssen sich gerade finden und das finde ich gerade geil. So, das finde ich, ist auch spannend.
Okay.
Nächste Frage.
Wie fandet ihr so den Vibe von der EM? Also das Ganze drumherum, was waren da so eure Highlights?
Die Schotten in München.
Mhm.
War mein Highlight. Grundsätzlich fand ich irgendwie so, es war jetzt irgendwie nicht so glorifiziert wie die erste EM in Deutschland. Das war die WM, ne? EM. EM? WM?
Was? WM.
Da hatten wir WM, ne? Das war irgendwie emotional nochmal aufgeladen. Und damals
2006 so. Meinst du?
2006. Mhm. Aber am Ende fand ich es trotzdem, ich fand die Stimmung in den Stadien größtenteils ultra gut. Das, was du so über Social Media gesehen hast, auch vor den Stadien, war es irgendwie, es hat Spaß gemacht. Ich fand es war eine schöne, so vom Vibe her, in meinem Gefühl, eine schöne EM.
Ich fand auch, es war eigentlich irgendwie, ich fand, es war alles dabei. Also ich meine, hat angefangen irgendwie mit den Schotten, wie du schon gesagt hast, dass sich da viele auch blank gezogen haben, so, das fand ich gut. Das eine oder andere Bild, das es gab, wo jemand quasi aus dem Publikum jemand anderen fotografieren wollte und eine Schotte saß breitbeinig da und er hat eben direkt in den Schnäbel rein fotografiert. Ich meine, das ist sensationell.
Gut, du als so. Exhibitionist, das gefällt dir natürlich, ne?
als Concierge des Penis. Dann fand ich, wir haben in Dortmund den höchsten Wasserfall aller Zeiten produziert, so. Dann hat man gedacht irgendwie so, ja, die unterhalten sich noch über das Gewitter, es gab diese Unterbrechung, aber dann stand einfach so ein Freak irgendwo oben maskiert dabei, also da war auch ein bisschen Nervenkitzel irgendwo dabei.
Ich glaube, es war der Saxophonspieler, um ehrlich
zu sein. Ja, das glaube ich auch. Wir hatten den Saxophonspieler, übrigens auch, ja.
War der eigentlich schon mal, war der schon im Frühstücksfernsehen oder sowas? Naja. Oder im Sonntagsgarten?
Aber ich habe so, wir haben es doch auch. Wir haben doch auch erst quasi das gepostet, Deutschland, deine Helden, und da war einfach ein Bild von Toni Kroos und dem Saxophonspieler drauf, so, wo du sagst, okay, leck mich am Arsch. Du hast es schon damals gesagt, Manu, dass das unsere Helden sind, das sagt sehr
aber,
viel über
aber
unser
am
Land
Ende aus. Hat er das geschafft, was wir seit 4 Jahren nicht schaffen, Aufmerksamkeit zu generieren.
Achso, ich dachte, ich habe mal ordentlich einen geblasen. Dann, wir haben die Verabschiedung eines mittlerweile jetzt doch angesehenen Toni Kroos in Deutschland. So, ich finde es irgendwie auch ganz geil, dass der sich jetzt nicht am Ende noch gekrönt hat. So, das passt mir ja auch gut rein. Dann, es gab diese totale emotionale Öffnung hier wegen Beckenbauer und so, als hier seine Frau dann noch den Kuss nach oben geschossen hat. Den haben, glaube ich, viele gar nicht mehr auf dem Schirm beim Eröffnungsspiel.
Ja, aber, hat das sich getoucht oder was?
War das ja, ich habe nur...
Seine erste oder seine vierte Frau oder die
siebte? Ja, aber das Einzige, was ich da ein bisschen seltsam fand, war halt so, dass es extrem lang gedauert hat und ich dachte, das Bild ist stehen geblieben, ehrlich gesagt, kurze Zeit. Und ich dachte auch kurzzeitig, die haben keine Kraft mehr.
Aber welche Frau
lädst
du da, ein? Also geil wäre gewesen, wenn sie alle eingeladen hätten, nicht so in Reihe und Glied dann gestanden wären.
Ja, das wär auch cool gewesen. Ja, und ansonsten fußballerisch, ja, super. Stimmungsmäßig fand ich es auch super.
Top, top, top.
Sehr ich fand es auch für kann ja auch nur sagen, dass von der Organisation her fand ich es gut, wo das eine Spiel, das wir selber geschaut haben, so. Wir wurden ja nicht zu mehreren eingeladen. Danke, alle anderen da draußen.
Warum wurden eigentlich bei mir in der Insta-Bubble alle von Adidas eingeladen zu irgendwelchen Spielen?
Weiß ich nicht.
Und wir nicht?
Es nervt mich. Aber egal. Wir sind Straße. Ja, wir sind Straße. Immer noch Straße.
Das kotzt mich an. Ich glaube, ehrlicherweise, in einer Hinsicht hat Deutschland keine gute Werbung für sich betrieben und das war der Nahverkehr.
Habe ich auch auf dem Zettel, genau. Es war insgesamt...
Weil das hast du relativ häufig gehört, aber auch Kritik aus den Trainerstäben der Mannschaften, dass das wohl gar nicht funktioniert hat. Also mit was war es, die Holländer, die dann irgendwie nach Wolfsburg im Zug fahren wollten und dann mit Verspätung und dann im Zurück ist kein Zug mehr gefahren. Kannst du dann als Deutsche Bahn keinen fucking Sonderzug machen, wenn du weißt, also...
Ja, offensichtlich nicht.
Ja, I don't know.
Ich finde, es war schon auch ein sehr passendes Bild für Deutschland, weil einerseits so die Partys so waren irgendwie auf eine Art sehr deutsch, weil das ausgerechnet so ein Saxophon-Typ so der Partykönig ist, wie auf so einer Edith-Hochzeit, wo so ein Saxophonspieler mit so einem Slimfit-weißen Hemd auf irgendwelche Café Del Mar-Tunes Saxophon spielt. Dass das halt so die deutsche Party ist, finde ich sehr passend. Und dann eben auf der anderen Seite dieses ganze deutsche Bahn-Thema. Also finde ich irgendwie sehr passend, sehr deutsch irgendwie.
Ja, okay, nächste Frage.
Ist Deutschland die zweitstärkste Mannschaft Europas?
Nein.
Ja, Stand jetzt sage ich ja.
Warum ja, warum nein?
Also wenn ich den Turnier, wenn ich jetzt nur nach dem Turnierverlauf gehe, dann muss ich sagen, sehe ich keine bessere Mannschaft als Spanien im Vergleich zu Deutschland. In dem Turnier jetzt. Nur das Turnier gesehen. Davor grauenhaft, gar keine Frage. Nur fürs Turnier. Wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt einen Cut, einen Strich, dann sage ich, war Deutschland für mich auf jeden Fall die zweitbeste Mannschaft.
Also ich fand ja im Nachhinein, ich habe mir nochmal so ein paar Zusammenfassungen auch nochmal angeschaut. Wir haben schon gut gespielt im Vergleich zu dem, was wir davor gesehen haben. Aber es war trotzdem auch nicht Gold, was wir gespielt haben. Das war jetzt nicht so, dass wir...
Das sage ich auch nicht.
Einen krassen, bestimmten Fußball gespielt
haben. Das sage ich aber auch nicht, aber nenn mir eine andere Mannschaft.
Wir sind die nächsten Jahre safe.
Ja, also, davon rede ich.
Du weißt ja, am Ende des Tages ist eine Mannschaft wie Frankreich nochmal als Beispiel definitiv stärker, wie wir es sind.
Ja,
aber auch wenn die im Turnier es nicht gezeigt haben, so fertig aus. Aber am Ende, glaube ich, sind wir auf jeden Fall unter den Top 10 so, eher so im Bereich Top 5 vielleicht. Und ich finde, nach all dem, was wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, auch mit dem jungen Kern, den wir haben, ist das super vielversprechend. Wohin die Reise geht, muss man auch ganz klar sagen, wenn dann irgendwie so für die nächsten Turniere so diese alten Recken fehlen, wie Müller, vielleicht sogar dann einfach auch ein Kimmich oder halt ein Müller. Müssen wir mal schauen, wo wir da landen. Das kann auch, also ich finde, es ist ein bisschen, also ich verstehe, warum der Hype so groß ist, und ich muss sagen, ich wurde auch angesteckt so. Ich war dann plötzlich doch schwarz-rot-geil, auch wenn ich davor eigentlich...
Du warst der schwarz-rot-geilste von allen. Du warst so nervös die ganze Zeit.
Ja, unangenehm mir fast schon. Einfach so, wo ich mir gedacht habe, so schwierig, der hat ein Problem.
Aber am Ende muss man auch sagen, so ja, es war schön so, es war geil, aber mal schauen, wohin die Reise geht, also... Wir können uns auch in 2 Jahren wiedersehen, und dann ist es das große Tal der Tränen so.
Ja, natürlich. Ich sage ja jetzt auch nur Stand jetzt, also wir haben ja den 24., wahrscheinlich Folge kommt am 26. Juli raus. Stand 26. Juli sage ich, für mich sind wir die zweitbeste Mannschaft.
Ich sag, wir sind eine Top-5-Mannschaft.
Ja, aber wen siehst du dann davor? Spanien?
Ich sehe Frankreich vor uns.
Ja, okay.
Ich sehe auch England vor uns, um ganz ehrlich zu sein. Auch wenn die ein scheiß Turnier gespielt haben. Aber die Mannschaft ist, du musst ja, also reden wir jetzt gerade nur über das Turnier oder grundsätzlich? Weil ich muss sagen, so im Turnier, ja, wahrscheinlich, weil da haben wir uns auch so ein bisschen in den Rausch gespielt. Aber am Ende so von den Möglichkeiten sehe ich auch England vor uns.
Ja, okay. Und dann wen noch?
Was habe ich jetzt, wie viel habe ich aufgezählt?
Drei.
Ja, dann ist zwei. Ich sage ja Top 5, ich sage nicht, dass wir Fünfte sind.
Ah, okay.
Keine Ahnung, sind wir halt Viertbeste.
Ist gut, dann habt ihr meine nächste Frage auch schon beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, wie geht's mit der Nationalmannschaft weiter? Jetzt, wo Toni Kroos dann weg ist, Müller wahrscheinlich, oder Müller ja, sicher, Neuer möglicherweise und so weiter. Aber, ja, we will see. Dann.
Ja, wobei, da sage ich ganz ehrlich, also ich glaube, dass es da gut weitergeht, weil wir hatten einfach lang das Problem, dass keiner mehr an diese Mannschaft geglaubt hat. Und ich glaube jetzt, und das hat halt einen Groß gebraucht, der halt quasi so ein Brustlöser war. So, an dem können wir uns aufhängen. Jetzt ist es eine stabilisierte Mannschaft.
Jetzt ist
die
so
jetzt natürlich
Erwartungshaltung.
Ja, aber die
und jetzt hast du diese, ich hasse es, dass ich sage, aber jetzt hast du diese Charakterspieler nicht mehr, die auch so ein Team führen können. Wer führt jetzt ein Team? Der Andrich mit rosa Haaren, oder was?
Hey, wir haben doch einen Führig.
Ah, stimmt. Shoutout an den Brother übrigens, dass er sich für den VfB
ja, das weiß ich nicht, aber da werden sich auf jeden Fall andere Leute.
Ja, schwierig, bin gespannt. Aber dieses ganze Konstrukt auch mit Nagelsmann ist schon vielversprechend. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir bald wieder einen Titel nach Hause bringen, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall vielversprechend. Und ich muss sagen, und das hat mich schon am meisten geil gemacht, dass die Mannschaft irgendwie plötzlich wieder ein Gesicht hat so und nett und gute Charaktere irgendwie. Das fand ich schon gut.
Ja.
Okay. Hat England letztlich das Finale verloren, weil Southgate ein schlechter Trainer ist?
Ja.
Ja.
Okay.
Ja. Am Ende hast du gesagt, sollen wir nur Ja oder Nein Antworten geben.
Dann nächste Frage. Ist Harry Kane gut oder schlecht?
Der ist gut. Nach wie vor.
Also die Diskussion verstehe ich sowieso nicht.
Finde ich auch. Er hat ein schlechtes Turnier gespielt. Meiner Meinung nach, und ich bin wahrlich kein Taktikprofi, meiner Meinung nach war er halt irgendwie auch ein Fremdkörper in dem Spiel so. Aber der wird in den nächsten Jahren bei Bayern oder wo er dann am Ende vielleicht dann nochmal hinwechselt, würde dir immer locker 15 bis 20 geben. Also für mich ist es...
Also die Diskussion finde ich absurd. Vor 2 Monaten, vor 3 Monaten hat er dann noch 40 Buden geballert, gefühlt. Oder 36, keine Ahnung, wie viel es waren. Und ich finde, die Spiele, die man gesehen hat, die er bei Bayern gespielt hat, die waren sensationell teilweise.
Aber ich fand, was ich wirklich erstaunlich fand, ist so, dass er so gar keine Magic ausgestrahlt hat.
Ja, aber...
Kein Spiel so.
Aber hast
selbst
du...
Selbst Ronaldo hatte Momente oder
ja,
so.
Ja, nee, aber Ronaldo... Ronaldo war ja auch scheiße. Also
der war auch
basic.
Schlecht. Nein, der war auch schlecht.
Lewandowski hat jetzt nicht wirklich gespielt, aber Lewandowski ist bei Polen auch immer scheiße. Lukaku, würdest du sagen, Lukaku ist ein schlechter Stürmer? Ich würde sagen, er ist schon ein ganz guter Stürmer. So.
Ich
war auch
super gut.
Scheiße. Ich meine, der war...
Nicht
war
super
jetzt,
scheiße, aber...
Ja, aber... Ich finde jetzt...
Aber ja, Diskussion ist unnötig.
Aber
voll, ich finde auch.
Ich frage mich auch so ein bisschen, hat er wirklich so ein schlechtes... Also natürlich, er hat jetzt kein herausragendes Turnier gespielt, aber er ist Torschützenkönig. Zusammen mit 5 anderen, aber er ist Torschützenkönig.
Ja, und wie viele Elfmeter, wie viele Elfmeter waren dabei?
Ich glaube einer, oder?
Ja.
Aber zusammen...
Ich weiß nicht, ich frage mal.
Zusammen mit Musiala, Dani Olmo, Ivan Schranz, Cody Gakpo und Mikau Dazil. Von Georgien. Die haben alle 3
Tore
gemacht.
Nicht.
Aber zum Beispiel,
nicht.
Warum sagt keiner, Mbappé ist jetzt plötzlich schlecht? Der wurde gerade vor 80.000 im Bernabeu vorgestellt, hat aber offensichtlich eigentlich noch ein schlechteres Turnier gespielt. Ich meine, gut, seine Verletzung jetzt im ersten Spiel, aber
hat
jetzt auch keine tolle EM gespielt. So. Der
hat auch keine tolle Saison
gespielt. Aber der wurde ja schon auch in die Kritik genommen. Das ist ja nicht so, dass das der völlig unterm Radar geflogen ist. Das wurde ja schon auch honoriert, dass er eine schlechte Leistung gespielt hat.
Wie, es wurde honoriert, dass er eine schlechte Leistung gespielt hat?
Nein, es wurde kommentiert dann.
Also.
Okay, letzte Frage. Die Pfiffe gegen Cucurella, berechtigt oder unfair?
Lachhaft am Ende.
Ich finde es geil, mit jeder Frage wird er abgewichst. Irgendwie in so einem früheren DSF-Talk. Einfach so. Ja, also ich finde... Ich sage mal so, ich finde es gut, dass es Pfiffe gab, einfach nur aus dem Grund, weil ich finde, da wird das Süppchen einfach zu heiß gekocht und denke mir so, hey, das ist Fußball. Wir haben als Fans, die einzige Möglichkeit, die wir als Fans haben, ist quasi laut zu schreien, zu johlen, zu kommentieren, whatever.
Aber auf der anderen Seite, sorry, Entschuldigung, wenn ich ins Wort fall, auf der anderen Seite wird er jetzt in einem Sündenbock dargestellt. Was soll der Brother machen? Soll er die Hand heben und sagen so, ja, also meiner Meinung nach
ist es ein
Handspiel,
aber
ey, muss Elfmeter geben.
Aber sorry, also, dass der Brother mal ausgepfiffen wird, das passiert ihm nicht irgendwie zum ersten Mal in seinem Leben so. Also ich meine, das ist einfach so, es gehört dazu.
Das machst du vielleicht am Folgespiel, also im nächsten Spiel, aber dass es jetzt im Finale auch nochmal ausgepfiffen wird, ich meine, komm.
Ja, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, was soll das? Ich meine, das ist Fußball. Pfeifen, schreien, singen gehört einfach dazu und wenn du halt einfach... Du kannst es ja genauso als Ansporn nehmen. So. Also ich finde das voll in Ordnung. Ich finde das auch genauso in Ordnung, ehrlich gesagt, was hier Morata gemacht hat bei der Feier irgendwie Who is Musiala? So, finde ich auch voll in Ordnung, dass man das macht.
Aber das machst du aus deinem Kreisliga. Klar, das haben wir.
Und ich finde es genauso, fand es damals genauso okay, dass man quasi gesagt hat, wie die Argentinier, wie ging das Lied irgendwie so, ist jetzt vielleicht schlecht gealtert, aber halt einfach so, im Grunde, dass man sich halt einfach auch ein bisschen lustig machen darf, mit einem Augenzwinkern, ist doch scheißegal.
Fandest du es auch okay, was dann die Argentinier gesungen haben am Copa-Finale?
Nein, das fand ich nicht okay, das ist ein Ticken zu weit.
Aber dass die Spanier gesungen haben, Gibraltar gehört zu Spanien.
Nein.
Ja, klar, immer ein bisschen Politik noch mit reinbringen. Ich sage ja immer, Politik hat im Fußball nichts zu suchen.
Nee.
Fußball ist der unpolitischste Sport ever.
Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie, ich finde, ein bisschen Hohn und Spott über und ein bisschen was darf man da auf jeden Fall machen. So.
Ja.
Sonst ist es mein Sport nicht mehr.
Also ich finde, jetzt haben wir die EM, die haben wir jetzt analysiert, die sitzt durch.
Was steht vor der Tür? Olympische Spiele, wow.
Ja.
Ist für mich immer noch, ehrlicherweise, ich bin jetzt auch schon 38 Lenzen alt, ist für mich immer wieder überraschend, dass einfach Fußball so olympisch ist. Also für mich, in meiner Wahrnehmung, ist irgendwie so, bei Olympia Fußball immer so eine Randsportart, die irgendwie so scheinbar mitläuft, aber die ich nie anschaue, beziehungsweise auch mich nie für interessiere.
Ja, aber ich glaube, es liegt halt auch zum Teil daran, dass irgendwie, es gibt ja diese Qualifikation da dafür, liegt sehr weit zurück und man ist, glaube ich, auch nicht ganz sicher. Wisst ihr, wie quasi man sich für Olympia überhaupt qualifizieren kann? Weil jetzt, ich habe jetzt mal die Gruppen schnell vor mir, die lese ich jetzt mal ganz schnell runter, dass wir auch mal wissen, welche Mannschaften dabei sind. So. Also es ist quasi in Gruppe A ist Neuseeland, Frankreich, USA, Guinea. Dann in Gruppe B Irak, Marokko, Argentinien, Ukraine. Gruppe C Spanien, Ägypten, Dominikanische Republik, Usbekistan.
Okay, crazy.
Ja, Gruppe D Japan, Mali, Israel, Paraguay. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, hey, ich mache jetzt irgendwie eine Fantasy League auf EA und wir machen Mannschaften auf zufällig auswählen. Ja, ja. So.
Alles in allem so sehr exklusive Gruppen.
Ja, ja, also so, vielleicht macht es das auch irgendwie aus. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wisst ihr, wie man sich dafür qualifiziert, warum diese Mannschaften überhaupt dabei sind?
Ich hab null Ahnung. Ich hätte es irgendwie gerade getippt, dass es anhand der FIFA-Rangliste in irgendeinem Turnier.
Mit Münzwurf.
Ist es von der U abhängig? Nee, oder? Ist es schon von den Aktiven, also von den Nati abhängig?
Felix, weißt du's?
Ich glaube, es ist irgendwas von den U-Nationalmannschaften, aber ich meine, dass es nicht die U21, sondern irgendwie U20 ist, die es aber eigentlich so gar nicht so richtig gibt oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
Schön die U14-Ergebnisse.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Thematik. Keiner weiß so richtig, wie sie jetzt zustande kommt. Ich kläre auf.
Ich weiß ja, darf ich noch kurz einen Zusatz? Ich weiß ja nicht mal, wie dann sich die Mannschaft am Ende zusammensetzt. Welche Spieler darf ich einsetzen, welche nicht? Ich glaube, ich weiß nur, dass man irgendwie 2 oder 3 alte Spieler einsetzen darf. So, klär uns auf.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich sage mal so, also es gibt halt natürlich die verschiedenen Kontinente, also in Europa ist es quasi UEFA, dann in Südamerika gibt's natürlich eine Vereinigung in Nord-Mittelamerika und Karibik gibt CONCACAF. Sowas. Naja, auf jeden Fall da haben die jeweils unterschiedliche Modi. Und zwar zum Beispiel bei uns, also die UEFA ist, da ist so, dass die U21 und alle Halbfinalisten, also ab dem Halbfinale, die sind qualifiziert für die Olympia.
Aber ich kann mich nur über die U21 qualifizieren. Bei einer WM oder bei einer EM?
Bei einer EM. Bei einer WM.
Muss ja bei der WM dann
sein. Genau. Und in Südamerika ist es zum Beispiel die U20 und da aber nur die beiden Besten, also die zwei.
Aber warum ist es da die U20? Also das, hä?
Ja, eben, ich check's auch nicht ganz. Und dann gibt es Nord-Mittelamerika sowie die Karibik, da gibt es ein extra Turnier.
Für die WM, für die Olympiateilnehmer.
Ja, in Afrika ist es die U23, in Asien auch U23 und in Ozeanien gibt es auch ein extra Turnier, aber da ist nur der Sieger qualifiziert.
Das ist nicht mal den Sport, den ich mal liebte. Nee, aber hey, das ist verrückt.
Ich finde es auch total random.
Also ich finde es schon mal ultra random, dass wir hier von U20 bis was das U23 alles haben so, dass vielleicht in manchen kleineren Verbänden ein Turnier gespielt wird. Ja, okay, fair enough. Weil die ja im Normalfall bei der WM eher nicht spielen. Aber hey, warum von U20 bis U23? Das heißt, wenn du Pech hast, hast du einen guten U21-Jahrgang, aber einen schlechten U23-Jahrgang.
Ja, weil da die meisten schon in der normalen Nationalmannschaft spielen.
Ich wollte gerade sagen, hat Deutschland eine U23 in offizieller
Liga? Nee, es gibt U21 nur eine U21.
Und dann geht es direkt in den Profibereich.
Mit 23 kannst du heutzutage fast schon AHA spielen, oder?
Ja, ist ja auch nur in Afrika und Asien.
Überleg
so.
Mal, der Jamal.
Und bei den anderen ist es sowieso random.
Irgendwie ist der Spieler der EM so ungefähr und dann bei Olympia dann U23. Crazy. Okay.
Okay, wow. Aber ja, also.
Und ich glaube auch, das ist halt vielleicht so mit Grund, warum man jetzt auch keine große Begeisterung hat. Plus, es fehlen natürlich irgendwie gefühlt alle Stars.
Es fehlen auch die Namen, ne?
Es fehlen die Namen, ja. Was auf der einen Seite natürlich auch wieder total interessant sein kann, so. Ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel Frankreich, oder? Es spielt jetzt Olise, der jetzt von Bayern verpflichtet ist. Ist eigentlich mal nett, den zu sehen.
Ach, den hat Bayern aber für Olympia abgestellt. Das finde ich auch krass.
Und dann. Und
bei Deutschland spielt wahrscheinlich der Bruder von Toni Kroos mit.
Ja, Deutschland ist nicht dabei. Die haben sich nicht qualifiziert.
No way!
Ja, habe ich doch gerade vorgelesen, die Gruppen. So, von Europa. Ja,
ich habe dir nicht zugehört.
Von Europa ist dabei Spanien, Ukraine, Frankreich.
Ja, das war's.
Israel. Ja.
Krass. Ja, okay. Ich werde summa summarum kein Spiel anschauen.
Na.
Werdet ihr ein Spiel anschauen?
Ich glaube nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel von Olympia gesehen. Ja. So richtig.
Ja, doch. Ich habe schon vor 8 Jahren, habe ich dann das Finale geschaut, Brasilien gegen Deutschland.
Ah, da, wo der Sandro Wagner gespielt hat für Deutschland, oder? War das das?
Wer hat den Elfmeter, Pedersen hat den Elfmeter, den entscheidenden, verschossen und Neymar hat den letzten reingemacht.
Crazy.
Das war knapp. Übrigens, die letzten 2 Male haben auch Gold jeweils Brasilien gewonnen.
Ist auch geil, dass Nils Pedersen und Neymar in einem Satz einfach genannt werden.
Hä? Das ist Neymar von der Breisgau.
Ja.
Ja, krass. Ja, naja. Ich wünsche allen Mannschaften viel Glück. Pech haben sie allerdings, dass es bei Olympia jetzt so anscheinend Anti-Sex-Betten gibt.
Ja, diese Karton
kann nicht gebumst werden. Ja. Es werden zwar Kondome verteilt, aber es kann nicht gebumst werden.
Ja, aber ich sag mal so, die Athleten sind, glaube ich, fit genug, dass sie auch mal eine harte 36 an der Tischkante irgendwie durchziehen können. Und da kann man auch mal schön im Stütz irgendwie leicht quer und wie auch immer.
Sag mal so, der usbekische Kugelstoßer, der wird auf jeden Fall so eine polnische Bodenturnerin schon stoßen können.
Kommt drauf an, wie viel Meter. Naja, so. Wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema? Ich würde mal sagen, wir haben zwar vorhin nochmal irgendwie das gesprochen, ich habe erst ein Bild gesehen, wir haben eigentlich das EM-Thema schon beendet, aber ich möchte jetzt nochmal was sagen. Es gibt ja trotzdem, Thomas Müller hat ja seine Nationalmannschaftskarriere beendet, was ich finde, ist cool so. Hat er auch wie immer ganz selber gut inszeniert. Und mir war gar nicht klar, dass Thomas Müller offensichtlich Eheprobleme hat.
Hat er nicht. Ich habe heute schon Bilder gesehen, die sind zusammen im Urlaub.
Ah, okay.
Das ist aber ein Hin und Her, ständig.
Es ist ganz...
Sie hat alle Bilder von ihm gelöscht.
Ja, und sie folgt ihm auch nicht mehr auf Instagram.
Ja, vielleicht will sie einfach auch...
Nichts mehr mit ihm zu tun.
Nein, aber sie will vielleicht so... keine Ahnung, ihre eigene Marke sein und will nicht abhängig von ihm sein und nicht immer nur, wie heißt sie, Lisa? Nee,
ja,
wie heißt sie?
Lisa.
Ja, sie hat auch ein bisschen viel abgenommen, finde ich. Vielleicht hat sie dann doch Probleme.
Ja, aber Jungs, ganz kurzer Einwurf, dann teilen wir eigentlich voll das Schicksal von Thomas Müller, weil uns auch eine Frau, von der wir dachten, dass sie uns liebt, entfolgt ist auf Instagram.
Ah ja, stimmt, ja. Grüße gehen raus.
Der Bär Kämme, falls du das hören solltest.
Ja.
Was ist Schluss mit dir?
Wir haben dich groß gemacht, aber passt schon. Naja, da ich will gar nicht über Verflossene so viel reden. Was mir nur aufgefallen ist, ich habe nämlich dann ein Bild gesehen mit Thomas Müller, Lisa Müller und quasi...
Zlatan Ibrahimovic.
Nein, seinem Bruder Simon Müller. Und dann ist mir erst aufgefallen so, scheiße, Simon Müller sieht ja wirklich aus quasi wie ein Doppelgänger von Thomas Müller selbst. Es ist absurd, dieses gleiche Gesicht, ist es euch schon jemals bewusst gewesen?
Ich wusste nicht mal einmal, dass er einen Bruder hat.
Der sieht aus, wie wenn er quasi das Double ist. Also an alle Leute da draußen, wenn ihr jetzt noch nicht ihn jemals gesehen habt, googelt es, es ist sensationell krass. Also wie wenn jemand sagt, so hey, ich mache einen Doppelgänger, der jetzt nicht ganz so ausschaut, aber schon eigentlich genauso aussieht. Und dann war ich so, okay, ist verrückt. Fand es aber auch ganz sympathisch irgendwie so. Und jetzt ist die Frage, was arbeitet eigentlich jemand, der so aussieht wie Thomas Müller? Was denkt ihr, was der vom Beruf ist, was er macht?
Auf dem Bau.
Ja, er würde wahrscheinlich auf dem Bau, wobei er hat anscheinend studiert. So.
Ich könnte mir vorstellen, Ahnung, vielleicht managt er die Pferdezucht von Thomas.
Ja, weil ist er der Samendock.
Als Chefmelker. Mhm. Der Junge, ja, der Hand anlegt.
Spielt er Fußball auch?
Ja, er spielt Fußball in der Kreisliga beim TSV Pel.
Geil.
So wohnt er, glaube ich, auch immer noch so da. Und ja, finde ich auch ganz sympathisch. Er hat auch gesagt, so hey, er hat sein ganzes Talent an Thomas Müller abgegeben, weil besser einer, der eine große Karriere macht, wie zwei, die nur Halbprofis sind. Das fand ich einen sympathischen Satz.
Das würde ich auch sagen, als Gescheiterter.
Ja.
Weißt du, das ist schon bitter.
Aber es ist natürlich so, er arbeitet beim FC Bayern.
Ach was?
Was ich total verrückt finde. Ja, und zwar seit
Oktober,
ich glaube auch, den Job, da hat er sich ganz normal drauf beworben. 2015 festangestellt beim FC Bayern und seit 2002 Teamleiter und Fanbeauftragter, der Fanbeauftragten. Er ist quasi direkter Ansprechpartner für Fans bei Heim- und Auswärtsspielen der Profis. Und jetzt kommt's. Koordiniert Choreografien mit Fans in der Allianz Arena und verantwortet die Fanbetreuung im Frauenfußball. Unglaublich, oder?
Crazy. Ist er dann,
ich würde behaupten,
ist er dann der Nachfolger von Raimund Aumann oder macht er das nicht mehr?
Ja. Ich glaube, ja, Aumann ist raus. Also würde ich mir
sagen. Er ist ein sehr geselliger Typ, der gut im Glas ist.
Ja. Ja, also man merkt auch, also ich glaube, so wie er ausschaut, so wird Thomas Müller in 10 Jahren aussehen.
Ich finde auch, weil ich hab Bilder auch von ihm gesehen und ich stimme dir zu, er sieht ihm so unfassbar ähnlich, aber er sieht halt aus, wie Thomas Müller aussehen würde, wenn er nicht Fußballprofi geworden wäre, weil er so ein bisschen runder ist, so vom Gesicht her alles. So ein bisschen, er lässt sich wahrscheinlich ein bisschen besser schmecken.
So ein Dorffest, Thomas.
Genau.
Ja, auch einmal gerne, wenn man beim Bauwagen hockt.
Genau. Und ich meine, Thomas
vielleicht
Müller
auch
ist jetzt keine Modeikone, aber er hat schon auch mal, weiß ich, so ein Stone Island Pulli oder so an. Und sein Bruder ist halt einfach so ein, so ein Bauwagen, Thomas Müller. Also ich find's extrem sympathisch.
Ja, so eigentlich so der Thomas ist eher der halt beim Golfen ist und der Simon ist eher der so halt im Golfwagen hockt und fährt.
Ja, schön.
Aber beide haben das Hobby Golfen. Naja, keine Ahnung. Es war mir nur aufgefallen.
Ich muss kurz auf diesen Zug mit aufspringen, weil ich habe auch eine nette Story gefallen. Das ist eigentlich nur ein Side-Fact, aber das passt irgendwie perfekt gerade zu dem Thema. Ich nenne euch, guck mal, was haben die Namen Wörns, Sammer, Pizarro und Starke gemeinsam?
Keine Ahnung.
Die alle spielen beim TSV Grünwald in der 5. höchsten bayerischen Liga. Und zwar sind es alles die Söhne
der besagten
Profis. Der Brüder. Es ist David Wörns, Leon Sammer, Gianluca Pizarro und Nick Starke.
Hey, scheiße, da müssen wir auf jeden Fall mal hin.
Die spielen alle einfach bei Grünwald. Und anders als Torjägervater Pizarro spielt der Gianluca einfach im Tor.
Geil.
Und vor ihm als Abwehrchef Nick Starke.
Okay, das würde mich wahnsinnig machen. Das würde ich einfach nicht, glaube ich, in meinem Schädel würde ich es nicht zusammenkriegen als Trainer. Würde ich sagen, irgendwas ist falsch.
Und hat der Junge vom Wörns auch so einen Leberfleck und so eine scheiß Frisur?
Vielleicht nur auf der anderen Seite.
Können wir da bitte einen ich meine, das ist ein sehr realistischer Vorgeblänkel-Ausflug, oder? Der ist vor der Haustür quasi.
Das stimmt. Das wäre eigentlich fast wieder ein Fahrradausflug. So.
Und Jugendtrainer beim TSV Grünwald, wissen wir ja alle,
Lothar
Matthäus.
Aber ist nicht Arjen Robben auch irgendwas dort?
Ja, aber das war früher.
Jetzt ist er ja bei seinem Heimatverein.
Ja, Groningen ist er ja.
Ja,
stimmt.
Der ist wieder auf dem Fahrrad unterwegs.
Ja, lass das machen, lass da mal hinraten. Also falls wir nach Grünwald reinkommen, bin mir nicht sicher, ob die uns reinlassen.
Ja, kann natürlich sein. Ja, vielleicht ziehen wir einfach ein weißes Hemd an, dann könnte schon passen.
Voll.
Ja. Und vielleicht bei weißes Hemd und bei Sixt irgendwie so einen fetten Daimler oder so mieten.
Voll. Das wäre auf jeden Fall gut. Wenn wir jetzt schon gerade irgendwie beim Boulevard sind, dann fand ich auch noch eine ganz, ganz nette Geschichte. Der gute Olaren Wanyu Kayode hat auch eine nette Geschichte. Und zwar ist er Ex-Spieler von Austria Wien, war mal Torschützkönig, ist dann sogar zu Manchester City gewechselt, ist dann irgendwie mal bei Girona ausgeliehen worden, bei Donetsk irgendwie, und jetzt spielt er bei mehreren türkischen Vereinen und sowas. Auf jeden Fall hat der, so wie man das halt macht, auf Instagram so einen kleinen Ehezoff, weil er quasi seine Frau beschuldigt, der Täuschung beschuldigt, dass sie ihm quasi diese drei Kinder untergejubelt hat. Und zwar sagt er, und beziehungsweise sein Anwalt, hat einen DNA-Test auf Instagram geteilt und hat gesagt so, hey, das sind auf jeden Fall nicht seine Kinder. Ja? Und zwar hat die Ehefrau angeblich diese drei Kinder mit einem Pfarrer gezeugt. Außerdem soll sie Coyote nochmal zwei Mercedes-SUVs geklaut haben, um quasi den Lebensstil vom Pfarrer zu finanzieren.
Da sag ich nur, scheinbar alles richtig gemacht. Ja. Und warum darf ein Pfarrer drei Kinder zeugen?
Ich weiß nicht. Das wäre jetzt meine Frage an euch. Wie kann das sein? Wie kann sowas passieren? Wie kann das in eurer Welt stattfinden?
Wie in unserer Welt, weil wir so ernstzunehmende Christen sind, oder was?
Ja.
Ihr wollt auch gerade sagen, vielleicht ist sie einfach extrem gläubig.
Mhm. Und ihr meint, es war unbefleckte Empfängnis.
Zum Beispiel. Like Jesus.
Ja,
vielleicht hat er sie nur angeschaut und da war die schwanger.
Ich weiß auch nicht, ja, vielleicht kannst du sagen, das, was auf David Alabas T-Shirt steht, Gott ist groß.
Ich weiß es nicht, ich bin aus der Kirche ausgetreten, genau wegen so Sachen. Ich enthalte mich da.
Genau wegen solchen Sachen.
Und was auch genau solche Sachen sind, die man auch nicht haben möchte, ist ja quasi das Dortmund-Trikot. Ja, Tripper und das neue Dortmund-Trikot, würde ich mal sagen.
Da!
Können wir da kurz einfach mal vielleicht ganz unbefleckt drüber reden?
Meinst du dieses...
Habt ihr das Ding gesehen?
Was ist da passiert?
Dieses Europapokal-Trikot, wo sie einfach alle Trikots aus den letzten 10 Jahren in ein Trikot zusammengesteckt haben?
Nein, das ganz neue
ja,
Trikot für...
Das meinte schon.
Das ist schon das, oder?
Das meint Felix.
Ach so, stopp. Ist das quasi in Anlehnung daraus, also diese ganzen Querstriche und diese ganze Farbverläufe und...
Ja.
Oh, fuck my life. No way.
Doch. Doch.
Und wer hat, genauso. Wer hat so eine Idee?
Wahrscheinlich der Puma-Designer, und ich fand es ja geil, der Viral Shit irgendwie so, dass die Leute auf jeden Fall zeigen, wie schön andere Puma-Trikots irgendwie sein können. Und dann einfach sagen so, hey, das
verrückt.
Von Dortmund ist einfach immer so hässlich.
Im Bereich Fußballtrikot wurde ja gerade echt zu viel gemacht. Auch das Bayern-Ausweichtrikot finde ich eigentlich ganz nice irgendwie. Aber das ist das ist einfach ein Skandal eigentlich.
Ja, das ist quasi so, soll das sein, aus mehreren Pokalsiegen oder Champions League-Siegen einfach ein Mix-up. Und was ja jetzt ganz wild ist noch, also das ist, also jetzt haben sich ja schon alle irgendwie draufgeschmissen und gesagt so, boah, es ist so übelst schlecht und alles Mögliche. Wobei sich ja der Geschäftsführer Kramer hat sich dazu ja auch geäußert, was ich auch sehr witzig fand, dass er gesagt hat, ja, ist nicht jedermanns Geschmack. Und Trikots polarisieren natürlich auch immer oder quasi, er ist sich schon auch einer Polarisierung sehr bewusst, aber am Ende ist es halt Geschmackssache und es ist natürlich auch immer eine sehr strenge Vorgabe, es muss halt auch immer gelb sein.
Da hätte ich eine Frage dazu.
Ja, aber das hat ja nichts mit gelb zu tun, also das ist ja einfach nur Scheiße.
Doch, aber da habe ich jetzt eine Frage dazu, weil ich meine, der Manuel ist extrem modebewusst, der Patrick ist ein Grafikdesigner, kennt sich aus mit Farben, Formen. Dies, das.
Aber weniger modebewusst.
Ja. Na, meine Frage ist, also ich, aus meiner laienhaften Sicht ist einfach gelb-schwarz schon mal eine ziemlich beschissene Farbkombination. Da tut man sich schon schwer,
irgendwas
richtig Geiles zu machen.
Aber gerade dann musst du es halt simpel gestalten.
Aber ich frage mich zum Beispiel,
das ist ja eh schon.
Lass mich mal bitte meine Frage stellen. Ihr erinnert euch an das Arsenal-Trikot, was jeder feiert, dieses Arsenal-Bananentrikot, dieses...
Das JVC-Trikot.
Genau, das ist ja auch gelb-schwarz. Warum findet man das geil und jedes Borussia Dortmund-Trikot scheiße? Ist es einfach nur Image, weil es halt das eine in irgendwie 90er-Jahre Arsenal-Trikot ist und das andere ist halt Borussia Dortmund, die halt einfach sau uncool sind? Oder was ist es?
Ich meine, das Borussia Dortmund-Trikot damals in diesem Neongelb war ja auch geil. Und ich finde, es gab schon auch danach okay-ische Dortmund-Trikots. Das jetzt ist ja einfach eine Verkünstlung in die negative.
Nein, ist eine
Welt.
Frechheit. Also, vor allem, warte mal, das wollte ich noch dazu sagen, gell? Es gibt ja diese verschiedenen Streifen, aber jetzt durch die Asien-Tour, was haben sie noch gemacht? Sie haben einfach noch hinten drauf quasi die Nummern wie quasi von so einem Asia-Lieferservice gemacht. Also so ganz asiatische Nummern, wo ich gedacht habe, leck mich am Arsch.
Ist das eigentlich kulturelle Aneignung?
Also jetzt hast du es wirklich komplett gefickt.
Es gab einen ehrenwerter Mann, der wurde gefeuert, weil er Sushis gesagt hat.
Ja, also.
Nee, ich find's auch ultra wild. Also,
ich find's frech.
Das ist echt so.
Das ist eine Frechheit.
Es gibt, also, du kannst dieses ja, gelb-schwarz, eh immer schweres Thema. Außer du bist irgendwie krasser Wu-Tang-Fan oder so. Aber am Ende. Dann spiel es einfach klassisch. Hab Hauptfarbe gelb und dann hast du irgendwie schwarze Akzente oder Streifen oder whatever. Aber das ist so, der wollte alles und am Ende sieht scheiße aus.
Ja, und vor allem, ich check's halt auch nicht so, du musst ja auch das Gelb jetzt, du musst ja nicht immer das in dem gleichen Gelb machen. Du könntest ja auch mal ein bisschen absoften oder so. Oder sie haben ja auch mal so ein teilweise ein bisschen Goldenes irgendwie gehabt, so. Das hat ja, könnte man ja auch machen. Aber es ist einfach nur schlimm, wie das da draufgeballert ist. Und ich meine, diese Historie auch, die man hat. Also es wäre ja jetzt nicht so schlimm, meiner Meinung nach, wenn man sagt, okay, hey, da sind wir mal einmal neben raus, oder? Das kann ja mal passieren.
Ja, die gehen
so.
Schon öfters
ja, ja,
raus.
Voll. Aber die sind halt einfach meiner Meinung nach schon so oft nach links oder nach rechts rausgerutscht. Irgendwie so, wo echt ganz schlimm war. Ich weiß nicht, ob ihr es noch auf dem Schirm habt, aber es gab von Puma vor 2 Jahren, glaube ich, dieses, wo alles zentriert drauf war. Da war nicht mal mehr das BVB-Wappen drauf, da stand nur BVB09 mit einer ganz komischen Schrift und drunter Evonik und drüber schlimm. War noch das Ding, also es war richtig schlimm, das Ding.
Aber ich frage mich immer bei so einem Prozess, was glaubt ihr, inwiefern ist der Verein in das Design wirklich einbezogen? Also, weißt du, am Ende ist es so, okay, Richtlinie ist klar, unsere Vereinsfarben sind gelb-schwarz so, ja, und präsentiert uns was und dann ist es so, okay, wir akzeptieren alles, was irgendwie halt einigermaßen passt, aber dass sie wirklich in so einen Designprozess eingebunden sind oder halt da wirklich auch dann Schulterblicke bekommen, ist das so oder werden die von fertiges Produkt gestellt und fertig?
Ich glaube, die großen Vereine, die haben da schon das letzte Entscheidungsrecht. Ich glaube, so die kleineren Vereine, die kriegen irgendwas hingestellt. Ich glaube jetzt nicht, dass, keine Ahnung, Adidas mit Union Berlin, sind die noch bei Adidas? Keine Ahnung. 24 Korrekturschleifen macht, aber ich glaube, so Borussia Dortmund hat schon ein gewisses Gewicht und kann da, glaube ich, schon.
Ja, dann ist es bitter.
Aber ich meine, und dann ist es ja auch bitter, dann schaust du halt rüber zu Schalke, so viel sportlich die schlecht machen, so viel machen sie mit Trikots gut. Also ich meine, jetzt sogar eine Special Edition hier für, oder nicht eine Special Edition,
für
aber
Bertha,
Schalke hat
oder?
Ein wahnsinnig cooles Trikot und haben jetzt sogar für das Taylor Swift-Konzert, wo, glaube ich, alle Spieler genötigt worden sind, da hinzugehen, mit Trikot, haben sie Taylor Swift sogar noch eins mit Strass gemacht.
Echt?
Es ist wack, aber es sieht sogar besser aus. Ein Strass-besetztes Trikot sieht besser aus wie das BVB-Trikot. Das sagt sehr
viel
aus.
Es ist so dumm. Ich meine, klar, wir dürfen eins nicht vergessen, ne? Wer ist der typische Fußballtrikotkäufer? Das ist halt die Mittelschicht, die vielleicht dann designtechnisch oder visuell vielleicht da anders unterwegs sind. Entschuldigung, oder gar kein Auge für haben.
Ja, das glaube ich
und
aber
es
nicht.
Es wird sich dann am Ende trotzdem verkaufen.
Ja, ja, sie sagen ja auch, die Verkaufszahlen sagen was anderes wie der Internet-Buhai. Aber das ist halt einfach so, weil der BVB halt eine sehr treue Fangemeinschaft hat, was ja voll geil ist. Und die halt einfach sagen, scheiß drauf, ich kaufe mir jedes Jahr einfach das neue Trikot. Egal, wenn er draufgeschissen ist, ja, dann würden sie es auch kaufen, wenn man es einfach macht, so als BVB-Fan.
Aber es ist voll schade, weil heutzutage ist ja irgendwie ein Fußballtrikot, was ich super schön finde, ja irgendwie zwischenzeitlich auch einfach ein Piece, was du so, was in
Fashion.
Ja, im Streetwear irgendwie unterwegs ist. Da finde ich es irgendwie voll schade, wenn das einfach so ein hässliches Trikot ist.
Aber da würde ich gerne mal generell mit euch drüber reden, weil dieses ganze Thema Trikots jetzt so Fashion Pieces, auch die Art und Weise, wie Trikots heute präsentiert werden. Also wir hatten es letztens auf Instagram gepostet, der italienische Viertligist Latino Calcio, die haben ein neues Trikot, die sind so blau-schwarz und das Foto auf Instagram gepostet, da sitzt so ein Model, also eine Frau, auf so einer Treppe mit so antiken Säulen und hinten läuft so ein Löwe mit Flügeln, so ein bisschen Game of Thrones mäßig irgendwie ins Bild. Wie findet ihr das so? Was macht das mit euch?
Naja, die Inszenierung war natürlich schon irgendwie schon sehr weit hergeholt, auch wenn ich irgendwie die geschichtlichen Hintergründe dieser Stadt nicht kenne. Aber am Ende finde ich es eigentlich saugeil, weil irgendwie da neben dieser Fußballkultur nochmal eine zweite Ebene aufgemacht wird und die halt irgendwie Fashion oder Streetwear bedeutet. Und ich finde auch ganz geil, diese Inszenierung, gerade irgendwie Kappa macht das ja in den letzten Jahren unfassbar gut. Einfach die sich so die DNA der Clubs anschauen und dann irgendwie damit irgendwie arbeiten. So. Ich finde ja, die Kappa-Trikots, die passen irgendwie perfekt zu diesen Mannschaften. Ich meine, wir alle feiern es krass, unser Lieblingsverein Venedig, die dann plötzlich, wo dann zur Trikotpräsentation halt der Gondolero abfotografiert wird. Oder
die waren ja auch
weil
so,
da
die
muss
waren
man
auch
ja
so
sagen.
Die ersten Venedig. Die haben 2021, glaube ja. ich, so, sag ich jetzt ja, mal, ja. den Trend gestartet, haben auch, wie du sagst, so Gondoliere, Rialto-Brücke, schön so Aperol in der Hand. Und da habe ich gelesen, die haben 95% ihrer Trikotbestellungen kamen aus dem Ausland. Also die haben tatsächlich es geschafft, ja. halt nicht ihre eigenen Fans anzusprechen, sondern
Voll.
So einen weltweiten Hype
Und ich
zu erzeugen.
Mein, da gibt es zwischenzeitlich unfassbar gute Trikots. Ich meine, Genua, Bologna dieses Jahr. Ich meine, ich selber habe gerade aktuell von der Fußballmannschaft von Versailles, ich glaube, die spielen in...
Dritte Liga.
Ja, ist es Dritte Liga, ja. ich glaube sogar noch tiefer. Habe ich gerade ein Trikot einfach von Kappa aus der Saison 24, 25 im Einkaufskorb. Das ist unfassbar geil. Ich,
ja.
ich habe es nur noch nicht bestellt, weil ich Angst habe, dass XL bei Kappa eher ein M entspricht. Aber deswegen, ich hatte ja vor kurzem auch die Diskussion, Shoutout an unseren hoffentlich immer noch Hörer Tilo, der da ja auch super tief drin ist, was Sachen Fußballtrikots und Schuhe anbelangt. Und der feiert es genauso ab, dass sich diese, naja, ich habe immer das Gefühl, in der Bundesliga ist es irgendwie so ein bisschen off the records, wie die Dinger laufen, aber gerade Kappa nimmt sich irgendwie so dieser Tradition der Vereine und dieser DNA der Vereine gut an. Da wird
aber
schon
ich weiß nicht,
Zeug
ob es
gemacht. Auch Umpro macht in England ganz geiles Zeug.
Aber ist es unbedingt der quasi die Firma oder ist es quasi das Design? Also zum Beispiel weiß ich ja, hier
es
Venedig
ist die Firma,
war ja...
Die sich dann halt mit dem Design irgendwie, also mit dem Verein sich beschäftigt und daraus irgendein Design kreiert.
Aber zum Beispiel Venedig war doch jetzt hier und auch Inter Mailand irgendwie so hier Designbüro Mirko Borsche aus München irgendwie so am Start, die das ja quasi neu gebrandet haben und alles mögliche.
Ja.
Wie viel Einfluss haben die denn da darauf? Also das weiß ich jetzt selber nicht, aber ich glaube, die haben auch sehr großen Einfluss
Schon
darauf,
auch,
wie die Trikots
klar.
sind. So.
Ich mein, so werden halt Fußballvereine zum Teil auch als eine Art Lifestyle-Marke irgendwie etabliert. So. Das finde ich schon, das ist schon schlau, also von den Vereinen selber auch, das mit sich machen zu lassen oder sich dafür zu öffnen, um ehrlich zu sein. Ich meine, lass mal der FC Bayern, wenn da der Mirko Borschke kommen würde und sagen würde, so komm, ich verpasse eine neue DNA, ein neues CI mit einem neuen Logo, da wüsste ich sofort, welches Fax und welches Telefon klingelt.
Ja, das weiß ich auch, aber ich meine, er hat es bei Inter Mailand auch gemacht. Also von dem her, er hat das Logo auch komplett redesigned und das hat er ziemlich gut gemacht.
Ja, also ich finde es geil. Ich war jetzt übers Wochenende in der Heimat auf einer Familienfeier. Ich habe alle meine alten Trikots wieder geholt. War leider ein bisschen überrascht. Ich hatte manche Trikots ein bisschen größer in Erinnerung. Am Ende sind sie doch nicht mehr so groß. Aber ich werde die schon rocken. Also ich weiß nicht, ich hab aus der Saison 96 ein SC Bastia-Trikot von Reebok ist es. Das ist ultra nice. Das werde ich definitiv rocken.
Mhm. Wird halt
ich hab von FC Barcelona dieses ikonische Trikot, dieses weiß-blaue, wo Ronaldinho so gezockt hat, das werde ich safe rocken. Ich habe so ein ganz braunes FC Barcelona Trainingstrikot, das werde ich auch rocken.
Das würde rocken.
Aber das Interessante ist ja, dass es halt eigentlich eher so die kleinen Vereine sind. Weißt du, so jetzt gerade zum Beispiel diese Latino Calcio oder... Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, mal kein Designer schaut sich mal die DNA von Wackerburghausen an oder so? Oder Erzgebirge Aue?
Naja, ich meine, es gibt jetzt irgendwie für AFC Bournemouth oder Bournemouth oder wie schreibt man es aus?
Bournemouth.
Gibt es auch ein geiles Trikot, was es eher so vielleicht namhaft ist, weil sie spielen sich doch Premier League oder sind die runter in den Championship?
Ich glaube, sie sind in der zweiten Liga gerade.
Aber. Naja, ich glaube halt von diesen ganz, ganz, ganz großen Mannschaften, ich glaube, da brauchst du halt wirklich den Querschnitt ihre Fans und die sind dann halt eher konservativ und nicht so aufgeschlossen.
Das ist ein gutes Argument.
Ich meine, kleinere Vereine, das ist halt deren Chance. Also siehe jetzt Venedig. Ich meine, wie sind wir auf Venedig aufmerksam geworden? Ich meine, I mean, come on. Wie sind wir damals, wie wurde man damals in Europa auf Inter Miami, ohne jetzt Beckham und Messi zu nennen, das waren auch diese pinken Trikots. Und die plötzlich geschafft haben, um eine Lifestyle-Marke aus dem Fußballverein zu machen. Ich glaube, das ist ein Grashalm, an dem sich halt diese kleinen Vereine klammern.
Wäre eine geile Chance.
Um Geld zu verdienen. Ich meine, Mirko Borsche hat für einen Zweitliga-Verein in Griechenland, ich weiß nicht, hießen die Katalika oder so ähnlich, ein Trikot entworfen. Das war auch ein Kassenschlager so. Ich meine, zweite Liga, den Verein hat niemand davor jemals gehört. Ich meine, die zweite Liga ist wie Kreisliga hier in Deutschland so ungefähr. War ein geiles Trikot irgendwie.
Ja, voll.
Also ich glaube, das ist schon eine Chance für diese Vereine.
Das ist ein
gutes
Argument. Weil ich habe zum Beispiel ein Shooting oder so eine Kampagne gesehen von CD Leganés aus Spanien, so Primera Division, aber irgendwie eher so Mittelfeld. Die haben ihre komplette Kampagne halt in Manhattan geshootet, so mit so einem VHS-Filter drauf, so ein bisschen Beastie Boys, Run DMC-mäßig und sowas. Aber das, weil ich habe mir dann schon gefragt, wie ist das jetzt so? Ich meine, wir sind drei Männer um die 40, an uns geht, sag ich mal, unser Lebenswandel nicht spurlos vorbei, leichter Bauchansatz,
wobei, so. Wobei du heute sehr frisch aussiehst.
Ich war beim Friseur heute.
Remote, muss ich
war
sagen.
Beim Friseur und frisch
aus dem Urlaub, das ist es, ja.
Aber da habe ich mir schon gefragt, so, weißt du, wenn die Trikots nur noch an irgendwelchen 21-jährigen Models fotografiert werden, geht es nicht irgendwie an uns vorbei? Werden wir da nicht an den Rand gedrängt? Weißt du, wie ich meine? Aber dein Argument finde ich sehr gut, weil wir würden uns ja normalerweise gar kein Trikot von irgendeinem spanischen Drittligist kaufen. Weil wir würden gar nicht draufkommen, ja? Hast mich überzeugt. Kommt selten vor.
Die Inszenierung, klar wird die Inszenierung gut gespielt und dank Social Media natürlich auch gut umgesetzt, aber Ich bin da schon am Haken dran, so. Ich bin schon sehr hooked, um ehrlich zu sein. Was mich allerdings nur natürlich nach wie vor jedes Mal aufs Neue krass fertig macht, sind halt die Trikotpreise zwischenzeitlich. Und jetzt, ich habe vor kurzem erst gesehen, in der Bundesliga, die fast alle Mannschaften haben ihre Trikotpreise nochmal erhöht. Der FC Bayern zum Beispiel um 10 Euro, manche andere um 5 Euro. Dann zahlst du quasi für ein unbeflocktes Trikot am Ende irgendwie schon 90 Euro. Wenn dein Kind irgendwie noch eine Beflockung will, bist du halt einfach bei über 110 Euro. So, ey, come on. Also müsste man ein Fußballtrikot nicht grundsätzlich ein bisschen günstiger machen, damit man einfach das so viel wie möglich verkauft und auch an Leute verkauft, die vielleicht nicht so gut aufgestellt sind.
Ja, aber ich meine, da sind wir drum, also da sind wir schon vorbei, wenn wir halt versuchen zu sagen, dass die Trikots Fashion Pieces sind, dann kannst du das Trikot auch nicht mehr für einen Zwanni verkaufen, weil dann ist es einfach, dann widerspricht sich's ja in sich selbst. Ich meine, deswegen gab es ja dann auch die Diskussion hier mit den Check24 Trikots und alles Mögliche. Deswegen, das finde ich jetzt nicht so. Klar, wenn es ein 100er kostet, fände ich es okay so. Aus meiner Bubble heraus, natürlich ist es immer noch viel Geld. Auf der anderen Seite sage ich, ein Fußballtrikot hast du halt auch 10 Jahre.
Aber dieses ganz kurz, dieses Check24-Ding, oder könnt ihr noch früher erinnern, dieses Nivea-Trikot, wo Jürgen früher Werbung kriegt.
Ja.
So smarte Marketing-Moves, sorry.
Ja, vor allem, nachdem ja auch der Running Gag jetzt auch ist, irgendwie so, wer hat quasi den Schuss mit der Hand geblockt? Cucurella, was hat er für eine Nummer? 24. Check 24. Check. Naja.
Ich sehe jetzt noch eine Isa und so viele Leute in diesen Trikots rennen. Das war ein guter Marketing-Crew. So, Crew. So.
Aber was ich sagen wollte, ich meine, der FC Augsburg, so scheiße der Verein vielleicht auch ist für manche Leute.
Gutes Trikot.
Sie haben auch ein ganz gutes Trikot und sie haben auch im Damenhof quasi ein sehr fashionables Trikotshooting gemacht, muss man sagen. So, also die sind schon auch irgendwie im Wind auf den Zug aufgesprungen schon mal ein bisschen. Haben sie jetzt natürlich nicht ganz so durchgezogen wie die anderen Vereine.
Ja, aber den Sponsor, den sie drauf haben, das kannst du direkt wieder einknicken.
Ja, aber da gibt es Schlimmeres. So, da gibt es leider Schlimmeres. Aber ja, es ist natürlich dann am Ende auch nur Augsburg. Und sie haben halt auch am Ende Jorma als Trikotsponsor. Don't know.
Naja. Hey, weil weil der Felix vorhin das Thema angesprochen hat, dass wir alte Männer sind und ich vor kurzem bei Gute Frage Nett auch immer eine Seite, wo man pures Gold rausfischen kann, gelesen habe, die Frage, also nicht, dass ich da tagtäglich unterwegs bin, irgendwie wurde es mir reingespielt, warum sehen Fußballprofis immer so viel älter aus?
Das ist eine sehr gute Beobachtung, das stimmt.
Da wurde nämlich dann gefragt, also kommt das durch das viele Training oder warum ist das so, dass die Männer, die als Profis Fußball spielen, älter aussehen als andere Männer in dem Alter?
Das kommt von vielen Bumsen.
Manche sind 25, da könnte man denken, die wären 40, bei den meisten zumindest. Normale, in Anführungszeichen, Menschen sehen da echt viel jünger aus. Danke schon mal für die hilfreichen Antworten. Die Antworten kann ich schon mal vorne wegnehmen, die waren alle relativ langweilig und irgendwie, wurde natürlich schon auch der viele Sport und bla 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 als Antwort genommen. Aber das hat mich wieder zu einer Sparte gebracht, zu einer Kategorie gebracht, die ich eh schon immer feiere. Und zwar Fußballer, die schon immer alt aussahen.
Also so Fußballer, die mit 21 schon aussahen wie 45.
Genau. Und jeder hat doch da so direkt jemanden wirklich im Kopf, oder? Und da dachte ich mir so, wäre das nicht was für ein magisches Dreieck?
Ah, ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann, wie sagt man da immer, ich will mal sagen, Mats ab, aber wir sind kein... Ja.
Glück auf.
Ja, dann lass doch mal das Inno reinspielen und dann machen wir ein magisches Dreieck raus.
Das magische Dreieck.
Ja, ich meine, wir sehen ja jetzt irgendwie für uns alle immer noch fresh aus, sage ich mal. Ne? Also ich glaube, bei uns,
naja,
keine Ahnung. Die eine oder andere Blinde dreht sich schon noch nach uns um. So. Und deshalb, weil wir kein Geld haben, ne?
Ja, okay.
Aber ich würde sagen, wollen wir mal jeder einen droppen, bei dem wir uns sicher sind, dass es die anderen nicht haben. Ich glaube, uns allen fallen mehr als nur eine Person ein oder ein Spieler. Aber wollen wir mal einen droppen, wo wir uns relativ sicher sind, dass es der andere nicht hat?
Das weiß ich nicht. Das Patrick kann ich ja so nicht sagen. Ich bin ja kein fucking Hellseher.
Patrick fängt an.
Mir fallen spontan drei Spieler ein. Ich würde jetzt einfach mal mit einem starten, den ich einfach irgendwie so auf dem Schirm habe, zu dem ich jetzt aber gar nicht so viel eigentlich dann sagen kann. Aber vielleicht kennt ihr den auch. Jeremy Toulalan. Kennt ihr den noch?
Ja, immer graue Haare.
Französische Spieler.
Bei Bordeaux früher.
Ich glaube Monaco, Lyon, Karriere beendet bei Bordeaux. War auch damals in diesem Boykott in 2010, wo Frankreich irgendwie da so wegen dem Anelka-Rauswurf am Start war, so hat er auch irgendwie eine Spiel.
Gut, eigentlich ein guter Zocker, immer so ein Zocker, so der Klasse, so. Ja. Der hätte auch mehr machen können.
Toulalan sah einfach, glaube ich, mit 18 schon aus, wie wenn er, wenn er ein 45-jähriger Obdachloser wäre. Und er hat auch, also wo er dann, da gibt es brutale Bilder von dem einfach so. Wenn du den Namen einfach reingoogelst, da wirst du auf jeden Fall sagen, ja, der Junge sieht nicht aus wie ein Profisportler, also nur vom Gesicht aus. Er ist echt fantastisch. So, er hat auch, glaube ich, leicht so eine Zahnlücke und jemand, der einfach viel gelebt hat, sieht er aus.
Also so wie wir.
Ja, nur halt jemand, der wirklich gelebt hat. Wir tun ja nur so, wie wenn wir wirklich leben würden.
Wir
so,
leben halt auf kleinem Fuß.
Ja.
Ja. Also ich würde mal in den Ring schmeißen, Hertha BSC-Legende Ronny.
Den habe ich auch im Kopf.
Den habe ich auch im Kopf. Ja, hatte ich auch.
Unfassbar gut. Geheimratsecken schon immer auf Konto stand, aber schon mit 21.
Ich glaube, der war 24 voll, oder so, als er zu Hertha kam, aber sah aus wie so kurz vor Karriereende schon.
Ja. Ronny, der ja der Bruder von Raphael. Ja,
Raphael.
Ja.
Aber Raphael immer der bessere Zocker war, ne?
Ja,
viel besser. Raphael war ja auch kurzzeitig mal sogar beim FC Bayern im Gespräch. So krass war es. Aber wobei Ronny ja damals auch, wo er noch in Brasilien gespielt hat, hätte quasi zu Man City, PSV und Paris wechseln können, ist aber dann zu Sporting Lissabon gewechselt. Ja. Hat es da aber nie richtig geschafft. Das Einzige, was Ronny da geschafft hat, ist quasi einen Weltrekord aufzustellen. Und zwar, er hat offensichtlich das, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber das härteste oder schnellste Tor, also das Tor, mit der, wo der Ball in der größten Geschwindigkeit geschossen wurde, erzielt in der Geschichte angeblich 211 km/h. Allerdings hat ein Physiker gesagt, dass es nur möglich ist, einen Ball unter 200 km/h zu schießen. Die einzige Person angeblich, bei der es auch noch gemessen wurde, war Ronaldo irgendwann, weiß ich nicht wann. Aber er hat eigentlich den Rekord, wenn du googelst. Was absurd ist. Und ich habe mir den, es gibt auch auf YouTube den Freistoß, er ist wirklich schnell.
Schneller als
aus 16 Meter
Carlos.
Ordentlich reingedonnert. Ja, eben, das habe ich mich auch gefragt. Wie kann das sein, dass der einen härteren Freistoß, und ich bin mir nicht sicher, ob da die Aufzeichnung richtig war, aber er ist auf jeden Fall aus 16 Meter hat er den reingedonnert.
Immerhin, sehr gut.
Ja, ins Torwartdeck.
Felix, du bist dran.
Ich habe einen auf dem Zettel. Ich weiß noch, als ich so Jugendlicher war, war das ein Spieler, der war 6 Jahre älter wie als ich, habe ich jetzt gerade geschaut, 6 Jahre älter als ich. Und ich dachte aber immer, okay, das ist mein Vater. Und ich rede von Hannover 96-Legende Jiří Steiner. Erinnert ihr euch?
Ui!
Ja, natürlich.
Er sah
ja, natürlich.
So alt natürlich. Aus.
Jiří. Oh, fuck.
Okay. Okay, krass, ja. Der ist gut.
Aber da habe ich auch noch einen. Kennt ihr noch?
Ich habe auch noch einen.
Werder Bremen-Legende Viktor Skripnik.
Der
hatte immer schon Mönchskappe hinten und Geheimratsecken. Also der sah selbst schon aus mit 16 wie 40 wahrscheinlich.
Das stimmt.
Und der hatte auch immer so, das war ja kein schlechter Pöhler, was war das, ein Sechser oder so. Der hatte immer so auch so einen Gesichtsausdruck wie, der hatte gar keinen Bock, der wurde zum Arbeiten gezwungen quasi.
Ja, das stimmt.
Eigentlich hätte er gerne Ziegen gehütet.
Ja, ich habe ja noch einen Klassiker hätte ich noch, aber ich weiß, der hat wahrscheinlich Legendenstatus, der ist mir halt als Kind auch schon, den hätte ich immer als mein Vater bezeichnet, hier die gute alte weiße Feder aus Italien.
Oh, Ravanelli.
Stimmt. Ravanelli.
Oh, ja. Stark.
Und Ravanelli war auch jemand, der, weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der quasi die Zelebrierung des Torjubels, quasi das Trikot immer über seinen Kopf zu ziehen und dann übers Spielfeld zu rennen, das war sein Signature-Jubel. Crazy. Kurze Frage, was denkt ihr? Ravanelli war 92 bis 96 bei Juve, danach war er bei Middlesbrough, Marseille, Lazio, brauchen wir nicht thematisieren. 92 bis 96, 111 Spiele, wie viele Tore?
Oh, 105.
Was sagst du, Felix?
Was hast du gesagt? 105.
111 Spiele und
also
111, Tore.
Ja, doch. Ich bleibe bei 105. Der war ein guter Pöhler.
Nein. So leider nicht genau. 86.
Er ist verrückt, hat nur 41 Buden gemacht.
Okay. haben die Leute
ja,
nicht
auch
so
gefühlt
genetzt,
einfach brutal.
Stimmt eigentlich.
Ja, aber ich habe ja auch irgendwie so mehr auf dem Sinn. Aber du musst auch immer sagen, er hatte ja auch Vialli, Del Piero war da dabei eigentlich so. Also es waren schon noch andere. Der hat dann am Ende eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viele Spiele gemacht auch nicht so viel getroffen. Aber naja, legendäre Spiele, die weiße Feder.
Legendär, auch noch einer, ich hätte schwimmen können, den habt ihr alle auch im Zettel. Jiří Nemec.
Stimmt.
Von Schalke.
Boah, fuck. Stimmt.
Der einfach auch immer aussah wie so der Kettenraucher vom Balkan.
Stimmt. Auch in der Mannschaft.
Und dann auch mit seinem Fukuhila.
Auch in der Mannschaft, aber auch Yves Eigenrauch sah auch immer irgendwie
auch
sehr alt aus.
Immer.
Ich habe noch auf dem Zettel.
Generell muss man nur abschließen, also ganz kurz noch, generell muss man halt sagen, sobald Menschen Haarverlust haben, sehen sie automatisch älter aus.
Ja, in der Kategorie habe ich zum Beispiel Jan Koller.
Oh, ja.
Dann, was auch ein internationaler Klassiker aus meiner Sicht ist, Diego Costa.
Oh, ja.
Ja.
Ganz als der zu Atletico
aber
kam,
da
war 21 und sah aus wie 36. Also was 36? 42.
Aber da können wir auch gleich Arjen Robben reinschmeißen.
Ja, true.
Ja, Arjen Robben sah auch schon immer alt aus, auf jeden Fall. Ich meine, generell sehen die alle alt aus. Ich check das eh nicht, warum.
Hey, ich habe, falls euch jetzt nicht noch Namen einfallen, ich hätte mal die umgekehrte Frage, so aus dem Bauch raus. Welcher Spieler hat so ein richtiges Babyface? Immer.
Ja,
Götze.
Finde ich gut, ja, Mario Götze.
Bei mir ist Guti.
Guti, Ding, Fernando Torres, unfassbar.
Ja, oder der nicht alternde Xabi Alonso.
Ich finde.
Also kein Babyface, aber er altert halt nicht.
James Rodriguez, finde ich, sieht auch immer saujung aus.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Ja, generell Menschen, die halt keinen Bartwuchs haben, keinen richtigen, also so wie der Leiber.
Philipp Lahm.
Aber bei Patrick Leiber, da treffen halt zwei Welten aufeinander. Einerseits das Firebeast, das doch lebte, und andererseits aber auch das Jungenhafte, weil fehlender Bartwuchs.
Das ist richtig. Ich bin der klassische Fall von einem Eisenbahn-Bärtle, Eisstation Hurley.
Ja, aber ich finde es eine herrliche Kategorie. Und mir ist irgendwie eingefallen, das wollte ich noch googeln, habe es dann nicht geschafft. Ich meine auch Energie Cottbus so in den 90er Jahren, das waren auch fiese Verbrecher. Fratzen dabei.
Ich glaube, Pele Wollitz ist bei mir auch so hängen geblieben, wo ich gefühlt habe, so der nee, ist auch Pele ewig Wollitz. Alt.
Oh, es gab mal bei FC Köln noch diesen Spieler, gar nicht so lange her. Ah, jetzt fällt mir da der Name nicht ein.
Okay.
Müssen wir nachreichen. Der aber auch Geheimratsecken hoch 10 hatte.
Und McKennie. Nicht McKennie.
Pferdebiss, so ein Deutscher war das.
Echt? Ich dachte, du meinst den Amerikaner. Nee. Der teilweise in der Abwehr immer gespielt hat oder mal im Sturm. Amerikaner.
Ich habe auch irgendeinen Amerikaner im Kopf, aber ich komme gerade nicht drauf, wie der hieß.
Landon Donovan, aber das ging bei dem halt ganz schnell, bis die Haare weg waren. Genau. Plötzlich.
Nee, der hat nur eine Statue, Donovan, haben wir das letzte Mal geredet. Alright.
Hey, gut. Danke, habt gut mitgemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr gleich so direkt euch da was einfällt.
Direkt geshootet.
Perfekt.
Ja, ihr seid halt einfach Profis, da merkt man. Wir sollten bei in Zukunft
einen Podcast machen.
Gar nicht so viel vorbereiten, sondern einfach mehr
mehr so drauf los,
mehr Freestyle machen.
Ja, ich finde was unserem Podcast wirklich noch fehlt zum ganz großen Durchbruch ist, wir sollten uns weniger vorbereiten.
Das ist richtig.
Ja, finde ich auch. Okay, ich mache das beim nächsten Mal, kein Problem.
Hey, in diesem Sinne, hat jemand noch was er loswerden will? Sonst würde ich sagen, dann könnte man eigentlich die Folge schließen, weil ich glaube, so lassen wir die ganzen Menschen da draußen ja mit einem guten Gefühl, und die können ja auch noch mal ein bisschen legen. Wenn ihr irgendwie euch Leute noch einfallen, dann wie immer haut es uns einfach als Fax durch. Wir werden es dann auch lesen oder vielleicht einfach auf Instagram. Bewertet uns auch überall. Lasst ein paar Sterne da. Empfehlt uns auch eure Oma weiter. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, gute Nacht und schönes Olympia schauen.
Es ist eine Freiheit!